Hi und herzlich willkommen auf dem Podcast Darm mit Aussicht, deinem Podcast für Darmgesundheit. Mein Name ist Dr. Thomas Bacharach und ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und habe mich in meiner eigenen Praxis auf funktionelle Magen-Darm-Erkrankungen spezialisiert. Das heißt, Themen wie Reizdarm, Dünndarmfehlbesiedlung, auch SIBO genannt, SIFO, Histaminintoleranz, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Intoleranzen sind bei mir an der Tagesordnung. Und dieses Wissen möchte ich gerne auf meinem Podcast hier mit euch teilen. Ganz wichtig, dieser Podcast dient der reinen Informationsvermittlung und dient nicht als Therapieempfehlung, Handlungsempfehlung und gibt auch keine Heilversprechen. Es ersetzt nicht den Besuch bei eurem Therapeuten, Arzt, Ärztin. Und solltet ihr etwas hören, was ihr interessant findet in diesem Podcast und wollt es eventuell testen, dann besprecht euch unbedingt mit dem euch betreuenden Therapeuten, Therapeutin. Elisabeth, vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, für den zweiten Teil über die Endometriose zu sprechen. Wir hatten ja im ersten Teil schon ganz viel darüber gehört gehabt, was ist die Endometriose, über welche Symptome kann ich letzten Endes auf die Idee kommen, dass es sich um Endometriose handeln kann. Und wir haben auch schon angesprochen gehabt, wie quasi oder welche Entstehungsmechanismen letzten Endes dahinter liegen, warum Endometriose entsteht und durch was es beeinflusst wird. Und das, was uns natürlich jetzt alle auf jeden Fall auch noch interessiert, ist, wie kriege ich es dann letzten Endes raus? Also was wären für mich die nächsten Schritte? Zu wem gehe ich und was wird dort gemacht? Und letzten Endes wollen wir uns natürlich auch darüber unterhalten, was kann ich dann mit der Diagnose Endometriose für mich machen, um die Situation bestmöglich beeinflussen zu können.
Danke, Thomas, für die Einleitung. Ja, wir haben beim letzten Mal schon einiges angesprochen. Beim Thema Diagnostik ist auch nochmal ein echt ein interessantes Thema, weil es auch noch nicht ganz zufriedenstellend gelöst ist, muss man sagen. Grundsätzlich ist es so, ist die Anamnese auffällig, muss man weiter gucken. Und idealerweise screent der Gynäkologe auf das ganze Thema, also stellt entsprechende Fragen. Und beim Gynäkologen passiert eben auch die gynäkologische Untersuchung. Die besteht in der Regel daraus, dass es eben eine Tastuntersuchung gibt, also eine manuelle Untersuchung. Es wird von vaginal, also von der Scheide aus getastet, aber es wird auch eine digital-rektale Untersuchung gemacht. Das heißt, es wird auch mal ein Finger in den Po gesteckt sozusagen und auch geschaut, ob man da irgendwas tasten kann, Herde tasten kann. Und natürlich ist auch der Ultraschall ein ganz zentrales Diagnosetool. Jetzt ist es so, dass Ultraschallgeräte nicht alle gleich sind. Es gibt ältere Modelle, neuere Modelle und auch die Ultraschallkompetenzen sind unterschiedlich. Also auch beim selben Ultraschaller muss es nicht sein, dass man jedes Mal immer dasselbe sieht. Der Körper ist auch meistens in einer anderen Situation, von Schallsituation zu Schallsituation. Also der Ultraschall ist ein gutes Tool, um größere Herde darzustellen oder Herde an den Ovarien.
Eventuell, also an den Eierstöcken dann.
Ja, genau, an den Eierstöcken oder auch Herde zwischen der Scheide und dem Rektum eventuell darzustellen. Die kann man eventuell auch mit Ultraschall über das Rektum darstellen. Das ist aber eher ein bisschen weiter fortgeschritten von der Diagnostik. Also erstmal ist es quasi Tasten, Ultraschall. Und wenn man jetzt wirklich einen Verdacht hat, dann ist im Prinzip OP die einzige Möglichkeit, ganz sicher zu diagnostizieren, ob eine Endometriose vorliegt oder nicht. Jetzt ist immer die Frage, wie früh schaut man rein und wie viel Informationen möchte man vorher haben? Auch wenn alles unauffällig ist, auch im Ultraschall, ist das kein sicherer Ausschluss. Wenn es positiv ist im Ultraschall und eine OP geplant wird, muss man sich überlegen, braucht man noch zusätzliche Untersuchungen? Das ist immer die Frage, brauchen wir jetzt noch irgendwie eine Darmspiegelung? Brauchen wir vielleicht eine Blasenspiegelung? Brauchen wir ein MRT? Also Dinge, die einem zusätzliche Informationen geben, um die OP bestmöglich zu planen und möglichst nicht reinzugucken, anzufangen zu sagen, ups, ja, das haben wir jetzt nicht gesehen, da sind wir jetzt nicht vorbereitet. Das will man möglichst vermeiden. Aber letztendlich kann man sich merken, die einzige Möglichkeit heutzutage ganz sicher eine Endometriose zu diagnostizieren, passiert über die Operation. Dort werden eben Endometrioseherde rausgeschnitten, wenn welche gesehen werden. Und die werden dann zum Pathologen geschickt, der schaut sich das unter Mikroskop an und färbt es und macht sein Pathologending sozusagen und sagt, ja, das ist eine Endometriose oder nein, das ist keine Endometriose.
Und inwiefern würdest du sagen, hat ein MRT im Vergleich zum Ultraschall einen Stellenwert bei der Diagnostik der Endometriose?
Sagt einem natürlich mehr über den gesamten Bauchraum aus. Nicht alle Radiologen können auch das gleich gut sozusagen diagnostizieren. Also da gibt es auch so wieder das Thema Erfahrung. Es gibt Radiologen, die bestimmte Sequenzen fahren.
Also bestimmte Sequenzen heißt quasi, dass die entsprechende Schichtdicke, in der eine Aufnahme gemacht wird oder eine Auflösung besonders speziell ist für Endometriose oder?
Ja, also es ist im Prinzip eine Einstellung, wie das Gewebe abgetastet wird, also im MRT. Man kann auch überlegen, ob man mit Kontrastmittel, ohne Kontrastmittel, also das sind eben dann die Spezialfragen, die der Radiologe wahrscheinlich am besten beantworten kann. Aber MRT, auch da ist zwar sehr präzise, gibt ein bisschen mehr Informationen für das Gesamt, also wie gesamt der Bauch aussieht, aber auch ein sauberes MRT schließt ebenfalls keine oberflächlichen Herde aus. Alles, was ein bisschen größer ist, ja, ist einfacher darzustellen, aber ganz flache oberflächliche Herde können meistens weder im Ultraschall noch im MRT gesehen werden. Die sieht man dann nur mit dem bloßen Auge, indem man sozusagen operiert und reinguckt.
Macht es Sinn, einen Ultraschall vom Bauch aus zu machen? Also so quasi wie ich jetzt Ultraschall mache. Ich schaue mir ja die Organe, Leber, Darm, Niere und so weiter auch von der Bauchhaut aus an. Hat das einen Stellenwert in der Endodiagnostik?
Im Prinzip schon, begleitend. Ich würde sagen, vor allen Dingen, wenn es darum geht, auch Zwerchfellanteile darzustellen. Ich würde sagen, Nierensonographie ist auch so ein Punkt bei Endometriose. Das ist ja einfach gerne auch an der Beckenwand, und an der Beckenwand läuft eben auch der Harnleiter entlang. Wenn da ein Herz sitzt, der den Harnleiter irgendwie einengt, dann kann es auch mal zu einem Nierenstau führen. Das heißt, der Nierenschall gehört, gerade wenn die Endometriose schon diagnostiziert ist und da ein Herd vorbeschrieben ist, immer wieder dazu, um zu schauen, ist da alles in Ordnung. Also ich denke schon, es hat seinen Platz. Ich würde es nicht als Erstdiagnostik machen.
Okay, ja, spannend. Gibt es irgendwas, worüber ich, wenn ich Blut abnehme, da noch Hinweise kriegen kann? Also macht es Sinn, Blut abzunehmen bei Endometriose?
Kann interessant sein, aber nicht zur Erstdiagnostik. Also es wurde da sehr viel geschaut und getestet, ob es möglich ist mit einzelnen Parametern, also vor allem Parameter, die irgendwas mit Entzündung zu tun haben, bestimmte Zytokine, CRP, also es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die man machen kann, auch Tumormarker, CA125 zum Beispiel. Man kann es nicht hernehmen zur Erstdiagnose, dafür ist es nicht sicher genug. Man kann aber durchaus damit eine Verlaufsbeurteilung machen, also schauen, wie viel Entzündung ist vorhanden, wie hoch sind die Werte, lassen sich beeinflussen, und man sieht auch, die wurden zum Teil auch untersucht unter hormoneller Therapie, wie sie sich verändern. Also da kann man schon sozusagen ergänzend dazu nehmen für eine Therapiesteuerung, gerade wenn man multimodal rangeht, also auch antientzündlich zusätzlich arbeitet und so weiter. Es kann das interessant sein, aber für die Erstdiagnostik leider noch nicht hilfreich. Wäre praktisch.
Und wäre das jetzt etwas, angenommen, ich habe Endometriose und höre jetzt diesen Podcast und würde hier gerne zur Verlaufsbeurteilung eben Blutwerte machen lassen, ist das etwas, was man dann beim Gynäkologen oder beim Endozentrum auch angeboten bekommt, oder ist das jetzt quasi etwas, was, sag ich mal, etwas außerhalb der Norm liegt?
Ist außerhalb der Norm, ganz klar.
Ja.
Also gerade CA125, muss man sagen, macht auch alleine in der Diagnostik gar keinen Sinn. Das ist eher sonst ein Tumor, also wird auch als Tumormarker verwendet, zum Beispiel bei Eierstockkrebs, ist aber insgesamt erhöht, wenn irgendwas, also bei vielen unterschiedlichen Dingen, die im Bauch so passieren können. Gynäkologe oder Endozentrum machen das in der Regel nicht. Die Frage ist, wie ganzheitlich geht man an die Therapie ran? Und wenn man jetzt eben ein multimodales Konzept fährt und ganz spezifisch antientzündlich arbeitet, kann das ergänzend sinnvoll sein im Verlauf.
Ja. Genau, und um die Ganzheitlichkeit soll es ja jetzt auch letzten Endes gehen. Zuallererst, was wären jetzt die konventionellen Therapien, die man bei Endometriose machen würde? Was wird einem da angeboten? Und wie stehst du dazu, Pro und Cons zu den jeweiligen Therapieoptionen?
Die klassischen Therapieoptionen, die auch in der Leitlinie gut zusammengefasst sind, teilen sich auf, zum einen in die nicht operativen Behandlungsoptionen und die operativen Behandlungsoptionen. Operativ ist klar, ist die OP. Wir schneiden die Sachen raus und es dient gleichzeitig der Diagnosestellung. Optimalerweise macht man nur eine Operation und lässt danach den Bauch zu. Je nach Verlauf ist das aber nicht immer so möglich. Zu den nicht operativen Behandlungsoptionen gehören im Prinzip so ein bisschen drei Bausteine. Das eine ist die hormonelle Therapie. Hormonelle Therapien kann man machen über die klassische Pille oder über Gestagene. Gestagene sind im Prinzip künstliche Progesterone, die als Medikamente gegeben werden. Oder man greift noch eine Etage höher ein und führt sozusagen eine Wechseljahrstherapie ein. Also man versetzt künstlich in die Wechseljahre. Idealerweise geht man auf Gestagene. Für die gibt's auch jetzt die besten Ergebnisse. Kombipille ist wenig empfehlenswert, wird leider sehr, sehr viel gemacht. Gerade wenn ein Verdacht ist, dann geben wir mal die Pille und nach 5-6 Jahren hat man dann eben mehr Probleme, wenn man die Pille absetzt. Also das ist keine gute Option. Gestagene sind gut untersucht und wirksam. Aber wie gesagt, für keins dieser Optionen gibt es wirklich einen Nachweis, dass man damit die Endometriose wirklich rausschafft und verhindert, dass sich neue Herde bilden. Das liegt einfach daran, dass dieses Hormonthema, das Thema Östrogen, ein Faktor ist, der die Endometriose mit befeuert und auch ein wichtiger Faktor, aber nicht der einzige Faktor. Zusätzlich zu diesen hormonellen Therapien muss man natürlich meistens auch medikamentös reingehen, weil Schmerz ja einer der Hallmarks ist, also einer dieser Grundsymptome von der Endometriose. Bevorzugt wird da, werden da Medikamente gegeben aus der Klasse der sogenannten NSAR, das sind Medikamente, die auch entzündungshemmend wirken. Zusätzlich dazu, dass sie schmerzlindernd sind. Je nach Endometrioseverlauf kann das eine Weile gut gehen, kann aber auch sein, dass es im Verlauf eben nicht mehr ausreicht. Ganz oft kommt es zu einer, man sagt, Sensitivierung des zentralen Nervensystems. Also das Hirn wird sozusagen immer empfindlicher und es kommt zu so einer veränderten Schmerzverarbeitung, also im Sinne einer, dass sich ein chronischer Schmerz entwickelt. Und meistens reichen dann diese Medikamente aus der NSAR-Gruppe nicht mehr. Und dann brauchst du eine etwas komplexere und auch breiter aufgestellte Schmerztherapie. Neben diesen zwei Sachen kann man natürlich einen ganzen Haufen Zeug machen. In der Leitlinie steht auch ein bisschen was drin. Also gerade diese ganzen Maßnahmen, die man auch in der Reha macht, Wärme, Sport, Krankengymnastik, Physio, Wassergymnastik, also da gibt es einen ganzen Haufen. Natürlich auch Entspannungsübungen werden oft angeboten, so ein bisschen für drumherum. Aber insgesamt glaube ich, dass die einen größeren Stellenwert haben dürften insgesamt und schon sehr, sehr viel früher durchaus auch mit eingebracht werden könnten. Und Wärme, glaube ich, kennt jeder. Also es gibt keine Endometriose-Frau ohne Wärmflaschenarsenal zu Hause oder Kirschkernkissenarsenal oder ja, beheizbare Unterhosen mit Akkus drin. Also da gibt es einen richtigen Markt. Man muss echt aufpassen mit Wärme, dass man es nicht übertreibt.
Im wahrsten Sinne ein heißes Höschen dann.
Ja, im Prinzip schon. Ja, es kann im Prinzip auch dazu kommen, also bei manchen Frauen ist das dann zum Teil auch so, wenn sie zu viel Wärme aufbringen, dass es dann zu einer dauerhaften Veränderung der Haut kommt im Bauchbereich mit roten Flecken. Das wollen wir halt vermeiden. Also wenn ihr seht, ihr kriegt rote Flecken am Bauch, passt ein bisschen auf, ein bisschen weniger Wärme.
Finde ich spannend, dass jetzt gerade Wärme, dass du Wärme nennst. Ist es ja letzten Endes eigentlich Entzündung, bei Entzündung kühlt man ja eher. Gibt es da eine Idee, warum jetzt gerade bei Endometriose dann die Wärme erfolgreich ist?
Wärme ist das zumindest, was am häufigsten berichtet wird. Manche Frauen sagen, kühlen hilft besser. Ich glaube, das liegt daran also gerade wenn es beim Periodenschmerz ist, dass es auch mit einer erhöhten Verkrampfungsneigung der Gebärmutter einhergeht. Ne? Und Muskeln, die verkrampft sind, die können sich eher lösen, wenn man da Wärme hingibt. Und ja, klar, es fördert natürlich auch die Durchblutung, ermöglicht dadurch natürlich auch ein bisschen dieses Entzündliche zu befördern. Wichtig ist es, glaube ich, da auf sein Bauchgefühl zu hören. Also für mich ganz klar, ich hatte einmal nach einer OP auch das Erlebnis, dass ich Kühlpacks auf dem Unterbauch hatte, weil das deutlich angenehmer war als Wärme. Während der Periode ist aber für mich weiterhin Wärme das, was ich brauche. Und dann Wärme auch zum Teil am Bauch, aber auch gerne am Rücken, am unteren Rücken, kann dazu führen, dass auch sozusagen indirekt die Durchblutung im Bauch gesteigert wird und dadurch die Muskeln sich dort ein bisschen besser entspannen können.
Okay, das heißt, wir haben auf der einen Seite eine hormonelle Therapie und da besonders in die Gestagen-Richtung. Das heißt, dass wir eher quasi ein künstliches Progesteron in dem Fall geben, Östrogen eher unglücklich bei Endometriose. Und neben dem ist es auf der einen Seite, dass wir Schmerzmittel brauchen in unterschiedlichen Schweregraden. NSAR wäre jetzt zum Beispiel klassisch Ibuprofen und Metamizol, dass die Zuhörer da so ein bisschen eine Vorstellung haben. Und ansonsten kann es aber auch durchaus sein, dass wir Opiate geben müssen, oder?
Das kommt durchaus vor, gerade bei den längeren Verläufen. Auch gerne, wenn öfters operiert werden muss. Das Thema Schmerz ist nochmal wie so ein Extra-Thema beim Thema Endometriose, weil das wird von verschiedenen Richtungen befeuert. Also sowohl die Entzündung befeuert das Thema Schmerz als auch das Thema Stress. Man muss halt sagen, Entzündung führt dazu, dass der Körper eine Gefahr wahrnimmt in sich. Und das alarmiert sozusagen das Nervensystem und dann rutscht sozusagen das Nervensystem in so einen Zustand, wo es eben darum geht, Gefahr abzuwenden. Also man ist quasi dann nicht in einem entspannten Heilungsmodus drin, sondern eher in so einem Modus, wo ist hier eigentlich der Tiger, ich muss irgendwie wegrennen. Zumindest ist das, was im Nervensystem so ein bisschen abläuft. Und wenn das Nervensystem in so einem Zustand ist, dann befeuert das zusätzlich den Schmerz insofern, dass es die Wahrnehmung des Schmerzes noch deutlich verstärkt. Schmerz ist im Vorfeld oft nicht ausreichend therapiert. Und dann gehen die Betroffenen in die Operation rein. Und man weiß sozusagen, dass wenn man mit chronischen Schmerzen in Operation reingeht, der postoperative Verlauf, also der Verlauf nach der OP, herausfordernder sein kann, diesen Schmerz unter Kontrolle zu kriegen. Also das einfach der Körper reagiert anders auf den Schmerzreiz durch die OP. Das wird natürlich während der Narkose abgedeckt, aber danach kann es sein, dass es etwas schwieriger einzustellen ist, dass also da länger Opiate gegeben werden müssen zum Teil, manchmal auch beibehalten werden. Manchmal gibt es insgesamt so eine schmerztherapeutische Behandlung, wo auch noch andere Mittel eingesetzt werden. Aber das kann durchaus passieren. Das Risiko, würde ich sagen, ist insgesamt erhöht im Vergleich zu Operationen, wo man, keine Ahnung, Blinddarm, kurze Entzündung, Blinddarm raus, danach wieder gut. So ist der Verlauf bei Endometriose eben meistens nicht.
Okay. Neben dem, dass wir quasi hormonell, schmerztherapeutisch, gibt es die operative Schiene und eben diese, sag ich mal, etwas allgemein unterstützenden Maßnahmen wie Bewegung, Wärme, Entspannung wahrscheinlich auch. Wenn du da, kannst du da vielleicht mal ein bisschen näher eingehen, warum ist das hilfreich? Ja, also warum helfen die einzelnen Maßnahmen? Das mit der Wärme hast du schon erklärt. Aber was für Faktoren quasi gibt es, die wir noch nutzen können und warum ist das hilfreich? Weil darüber können wir auch ja wieder besser verstehen, was ist Endometriose und wie verhält sich Endometriose?
Also ich finde, es ist sehr wichtig, den Punkt Entzündung anzugehen. Also aus meiner Perspektive macht es wenig Sinn, sozusagen rein von der hormonellen Seite zu kommen und nur das Thema Östrogen auf dem Schirm zu haben und versuchen, Östrogen möglichst klein zu halten oder möglichst komplett auszuschalten von außen. Ich denke, es ist total sinnvoll, trotzdem antientzündlich zu arbeiten. Einfach aufgrund dessen, dass auch wenn wir Östrogen rausnehmen, die Endometrioseherde, die da sind, weiterhin in der Lage sind, Östrogen zu produzieren. Also dieser Entzündungskreislauf am Ort des Geschehens durchaus erhalten bleibt. Es wird quasi die systemische Menge an Östrogen wird gesenkt und man hat halt diese zyklischen Schwankungen nicht mehr. Aber Östrogen bleibt vorhanden und bleibt als Driver der Endometriose auch weiterhin vorhanden. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir Östrogen auch anderswo im Körper produzieren, zum Beispiel auch im Fettgewebe. Das heißt, auch je mehr Gewicht wir haben, desto mehr dürfen wir zum Beispiel auf das Thema Gewicht gucken, sowohl als Östrogen beeinflussenden Faktor als auch als entzündlich beeinflussenden Faktor. Und dann sind wir schon wieder beim Thema Entzündung. Antientzündliche Maßnahmen sind deswegen super sinnvoll. Und dazu gehört, also man kann einen ganzen Haufen machen zum Thema Antientzündung. Ich frage jetzt mal, wie viel kriegt man integriert? Wo steht man gerade? Wie viel müsste man ändern? Und klar, das sind so die Grundbausteine wie: Wie viel schlafe ich? Wie gut schlafe ich? Was esse ich? Wie regelmäßig esse ich? Bin ich mit Nährstoffen ordentlich versorgt? Wie viel Stress habe ich? Stress ist auch proentzündlich. Brauche ich vielleicht Therapien, die mein Immunsystem eher fördern oder eher dämpfen?
Kannst du da konkret Beispiele machen? Was würdest du antientzündlich zum Beispiel ganz, ganz hoch ansetzen? Also was würdest du für dich oder was machst du für dich antientzündlich? Was sind so deine Best-Practice-Tipps?
Also ich orientiere mich nach den Basics, ganz klar. Also wenn die Basics nicht stimmen, dann kann ich auch mit 50 Supplementen reingehen, dann kann ich den Karren auch nicht rumreißen. Und es gibt viele gute Nahrungsergänzungsmittel und auch Phytotherapie, also Pflanzenpräparate, die da auch unterstützend wirken können. Aber wenn ich nicht genug schlafe, bin ich im Hamsterrad drin. Dann komme ich aus der Nummer nicht raus. Also das Basic ist erstmal, ich muss ausreichend schlafen. Ich muss gucken, dass ich genug schlafe, dass meine Schlafqualität in Ordnung ist. Weil im Schlaf haben wir verschiedene Dinge, extrem viele Dinge, die da abgehen. Aber die mich vor allem interessieren oder die ich jetzt anspreche, ist, das Nervensystem wird beruhigt. Also man geht automatisch in den vegetativen Zustand, wo der Körper eben den Fokus wechselt von ich muss vom Tiger wegrennen, geht er eher in den Fokus schlafen, erholen, verdauen, reparieren, eher in diesen Heilungsmodus rein. Und wir produzieren im Schlaf Melatonin, das ist eins der stärksten Antioxidantien überhaupt. Das können wir natürlich auch als Tablette einschmeißen oder als Spray. Aber wir produzieren das selber, wenn wir unseren Körper in die Lage versetzen, das auch tun zu wollen. Das bedeutet, wie ist meine Schlafhygiene? Ja, also wann gehe ich ins Bett? Habe ich eine gewisse Schlafroutine? Wie viel Licht setze ich mich am Abend aus? Also man muss halt wissen, Melatonin hängt ganz viel davon ab, welche Lichtexposition da ist. Also möglichst keine grellen Lichter, eher gedämpftes Licht oder rote Lichtquellen wie Kerzen, Rotlichtlampen, sowas.
Salzlampen oder sowas, ja.
Genau.
Und vor allem keine Bildschirme, oder? Weil die Bildschirme ja diesen hohen Blauanteil haben.
Genau, alle Bildschirme ausmachen und das gerne 2 Stunden mindestens, besser 3 Stunden vorm Schlafen gehen. Gut ist auch abends nochmal eine Runde draußen zu drehen, um einfach dem Auge und dem Gehirn die Information zu geben, das Licht draußen ist jetzt so, wie es eben am Abend ist. Das versteht unser Gehirn, das kann das übersetzen. Und dann gibt es einfach die richtigen Informationen. Also unser Körper kriegt die richtigen Informationen, um zu verstehen, okay, jetzt ist gleich Nacht und jetzt wird gleich geschlafen. Und dann wird die Melatoninproduktion eben von ganz alleine reguliert in unserem Körper. Und da bin ich ein großer Fan von, dass man eben sowas, also solche Basics, die im Prinzip kostenlos sind, im Prinzip Hacks, ne? Das ist ja fast Biohacking an der Stelle, dass man die dann auch umsetzt.
Ja. Das ist ja letzten Endes das, was ich auch so unfassbar oft in meinen Podcasts, Interviews wiederholt habe. Das sind einfach Schlafen, Bewegung, Ernährung, Stressmanagement. Das ist die Basis immer für unsere Gesundheit. Das ist einfach das Fundament, auf dem unser Gesundheitshaus steht. Und wir können die schönste Villa obendrauf setzen, wenn das Fundament Mist ist, dann wird auch die Villa quasi zusammenbrechen. Also dementsprechend, ja, an der Stelle bestätigst du mein Empfinden nochmal, dass es egal, um welche Erkrankung es letzten Endes geht oder um welche gesundheitliche Kondition, das bleibt immer bestehen. Gibt es denn etwas, wo du speziell in der Ernährung darauf achtest? Also es gibt ja auch die antientzündliche Ernährung, es gibt auch eine spezielle Autoimmunernährung. Was würdest du da sagen? Was ist da sinnvoll? Was ist zielführend? Was sollte man vielleicht gar nicht machen?
Also Ernährung ist ein super individuelles Thema. Ich bin generell kein Freund von so pauschalen Ernährungsempfehlungen, weil antientzündlich ist auch individuell unterschiedlich. Also eine klassische mediterrane Diät zum Beispiel ist für jemanden mit einer Tomatenallergie und einer Histaminproblematik wirklich schwierig und wäre definitiv nicht antientzündlich an der Stelle. Also antientzündlich muss so ein bisschen customized werden. Was heißt das denn für den Menschen, der da sitzt oder den es betrifft? Generell gibt es schon so ein paar Faustregeln, die sich beziehen auf, was man vermeiden sollte und was man eher beachten sollte. Also was immer sinnvoll ist, sind verarbeitete Lebensmittel, Fertigprodukte, frittierte Sachen, ganz böse, diese Sachen zu meiden. Zu viel Süßes ebenfalls, alles, was dazu führt, dass zu viel Kalorien zugeführt werden, also einfach auch zu viel Essen ist proentzündlich. Also das sind einfach so ein paar Basics, aber die sind schon im Bereich von dem, was man ja also mit normalem Menschenverstand eigentlich auch weiß, was schwierig ist, wenn man eine Erkrankung hat und eher Energiemangel, weil dann greift man eher zu diesen hochkalorischen Produkten, die verarbeitet sind. Und es ist eben auch die Frage, wie viel Kapazität habe ich jetzt eigentlich gesund zu kochen? Jetzt aber einige Tricks, wie man das umgehen kann, also Tiefkühlgemüse und so weiter und so fort. Also entsprechend vorkaufen, ein bisschen Planung. Ist nicht immer in jeder Lebensphase gleich einfach, aber ist machbar. Und ich schaukele jetzt auch seit ein paar Jahren dieses Thema mit mir selbst. Und ja, es gibt Hochs und Tiefs sozusagen, aber die Grundrichtung sollte klar sein, das möglichst zu meiden. Und auf der anderen Seite mag ich auch gerne den Fokus zu schauen, was ist denn eigentlich, was tut mir gut? Also weniger von das ist böse, sondern hin zu das hier tut mir gut, das nährt mich. Das ist auch ein anderes Gefühl. Und das kennst du vielleicht auch von Diäten, wenn man irgendwie sich verbietet, ich darf jetzt gar keine Schokolade mehr essen, so, dann das funktioniert meistens gar nicht so, weil dann hat man den Hyper, ist wie denkt nicht an einen rosa Elefanten, bumm, ist der rosa Elefant im Kopf.
Ja.
Also besser aus meiner Perspektive ist, den Fokus zu setzen auf, wie viel gesunde Dinge kann ich in meine Ernährung integrieren? Und gesunde Dinge, die absolut sinnvoll sind, sind möglichst pflanzenreiche Ernährung, möglichst bunt. Das sind so zwei Dinge, die sind relativ einfach und unpräzise und deswegen erlauben sie auch viel Freiheiten. Da muss man immer ein bisschen gucken. Wenn gleichzeitig eine Darmproblematik da ist, kann das mit Gemüse und Pflanzenanteilen, Fasernanteilen manchmal ein Thema sein, schwierig sein, ein bisschen Vorarbeit brauchen, aber generell ist das wo man hinkommen darf. Proteinanteil sollte hoch genug sein. Wir haben tatsächlich einen erhöhten Proteinbedarf mit der Endometriose, weil wir quasi die ganze Zeit im Bauch Gewebe abbauen und aufbauen und abbauen und aufbauen. Das ist quasi so eine ständige Baustelle. Da brauchst du einfach viel Rohstoffe, ja. Also viel Protein, insgesamt viel Mikronährstoffe, also viel Vitamine, viele Mineralien, was wir eben über eine pflanzenreiche Ernährung kriegen. Und die Proteine da gerne auf Fleisch und Fisch zurückgreifen, solange man nicht vegan oder vegetarisch ist. Bei Endometriose kann Vegetarismus und Veganismus funktionieren. Meiner Meinung nach kann das aber langfristig tatsächlich ein Thema sein, weil wir einfach uns eher in Mängel reinmanövrieren.
Hätte ich jetzt direkt mal eine Zwischenfrage. Es gilt ja insgesamt, dass Fleisch pro-entzündlich ist.
Ja, da gibt es auch tatsächlich die Empfehlung, speziell für endometriöse Patientinnen, dass man eben rotes Fleisch meiden sollte, eher bei weißem Fleisch bleiben sollte. Ich sehe das ein bisschen anders aus meiner Perspektive. Ich glaube, es hängt viel davon ab, wo wir das Fleisch herbeziehen und wie das Tier sozusagen, in welcher Umgebung das war. Und man weiß auch, dass quasi das Fettprofil in Tieren, die aus Mast oder irgendwie Massentierhaltung kommen, komplett anders ist wie bei Weidetieren oder vielleicht sogar bei Wild. Wild hat ein ganz tolles Fettsäureprofil, sehr gesund, grundsätzlich eher mageres Fleisch sogar, würde ich aus meiner Perspektive nicht als schädlich betrachten. Bevor ich sozusagen auf Fleisch verzichte und vegetarisch mich ernähre und damit den Proteinmangel in Kauf nehme, gucke ich lieber, dass ich eben gute Quellen finde. Klar, man muss nicht jeden Tag Fleisch essen, aber man vielleicht 2-3 Mal die Woche Fleisch, 1 bis 2 Mal Fisch, eine Eispeise und Hülsenfrüchte und diese Geschichten sind ja auch noch Teil der Ernährung, dann kommt man schon ganz gut hin. Und ja, mit dem erhöhten Bedarf von Protein kann es sein, dass man mit Proteinpulver ein bisschen ergänzen darf. Das muss man individuell ausrechnen, wo da der Bedarf steht.
Genau. Und was ich jetzt hier an der Stelle auch nochmal sagen will, Elisabeth und ich, wir haben jetzt im Moment die Gesundheitsbrille auf. Und die Gesundheitsbrille bezieht sich jetzt erstmal nicht darauf, was ist mit Umwelt oder mit ethischen Aspekten, genau, sondern wir betrachten das Thema jetzt erstmal wirklich aus rein gesundheitlichen Aspekten. Also insofern bitte da quasi die Meinung in diesem Aspekt her so verstehen. Was mich noch interessieren würde, wenn wie du zu pflanzlichen Eiweißen stehst, Hülsenfrüchte zum Beispiel. Thema, was mich ja immer wieder höre, sind Lektine. Mhm. Lektine sind ja quasi Antinährstoffe oder also Fraßschutz der Pflanze gegenüber anderen Lebenswesen, die auch zum Teil pro-entzündlich gelten. Wie ist da deine Meinung? Wie ist da dein Gebrauch von solchen pflanzlichen Eiweißquellen?
Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt als Beispielfall dafür nehmen kann, weil ich auch einige Nahrungsmittelunverträglichkeiten habe, auch eine Darmproblematik, die ich auch mit am Schaukeln bin sozusagen. Also gibt es unterschiedliche Dinge. Generell weiß man, dass die Bioverfügbarkeit von pflanzlichen Proteinen einfach nicht so ist wie die aus tierischen Proteinen. Das ist leider einfach so. Ich glaube, dass mit den Hülsenfrüchten, auch wie viel Hülsenfrüchte, hängt ganz viel davon ab, wie viel wird gebraucht. Also gibt es tatsächlich jetzt eine vegane oder vegetarische Ernährung, muss der Anteil hochgefahren werden? Und dann aber auch die Frage, kann der erhöhte Anteil auch noch gut verdaut werden, weil Hülsenfrüchte sind tendenziell, wie du sagst, schlechter zu verdauen. Wir haben das Lektin-Thema. Lektin ist an sich ja nochmal ein Riesenthema für sich. Man kann schon hingehen und die Hülsenfrüchte so vorbereiten und zubereiten, wie es traditionell auch gemacht wurde. Das senkt ganz natürlich den Lektingehalt, also entsprechend einweichen vorher, also im Schnellkochtopf, also unter Hochdruck sozusagen garen. Man kann es mit Kombu-Algen zubereiten, das senkt auch nochmal den Lektingehalt. Aber das sind alles so Dinge, das muss man individuell austesten, wie viel geht und auch in welcher Phase wie viel geht. Also es kann durchaus sein, dass auf dem Therapieweg erstmal für 2-3 Jahre Hülsenfrüchte gar nicht so ein Thema sein können, einfach weil der Darm vielleicht noch gar nicht in der Lage ist, so gut damit klarzukommen, im Verlauf aber immer mehr mit reingenommen werden kann und man immer mehr das auch integrieren kann. Also das ist auch da keine Pauschalaussage, das ist super individuell. Also das wird wirklich für mich davon abhängen, wer sitzt da vor mir, wo steht dieser Mensch, wie können wir da am besten ihn gut aufstellen von den Proteinen her und welche Rolle spielen dann die Hülsenfrüchte in dieser Konstellation?
Also nochmal zusammenfassend, ich möchte quasi viel pflanzlich essen, viel bunt essen, auf einen guten Eiweißbedarf achten und gute Fette. Was wären gute Fette für dich?
Möglichst mit ungesättigten Fettsäuren. Also ich bin großer Fan von Olivenöl generell. Mhm. Ganz tolles Lebensmittel. Bei Fetten ist tatsächlich mehr der Punkt, möglichst natürliche Fettquellen. Also ich persönlich in meinem Gebrauch habe mich jetzt beschränkt auf Olivenöl, Kokosöl und Butter, davon aber durchaus reichlich, weil Fette sind auch wichtig, auch für unseren Hormonhaushalt. Wenn andere ungesättigte Fettsäuren aus anderen Ölen gut vertragen werden, einfach konsumieren. Wichtiger ist eher zu schauen, keine Margarine. Und eben diese ganzen Transfettgeschichten, also alles, was frittiert ist, alles, was verarbeitet ist, alles, was irgendwie zusammengepanscht ist, auch vegane Ersatzprodukte, schwierig zum Teil, diese Sachen eher meiden. Also bei Fett ist fast eher das Thema Meiden wichtiger als das Thema, also umgekehrt wie bei den anderen.
Wie stehst du zu Sonnenblumenöl?
Kein Fan.
Kein Fan, ja, wäre ich auch nicht. Also einfach, ich glaube, was schon wichtig ist, gerade wenn wir bei diesem anti-entzündlichen Thema sind, zu gucken, dass halt das Omega-3-Omega-6-Verhältnis wahrscheinlich günstig ist. Das ist jetzt, wäre bei Leinöl optimal quasi, wobei Leinöl andere Herausforderungen hat, was das Omega-3 angeht. Aber es gibt ja auch einige Pflanzenöle, die sehr Omega-6-reich sind. Das wäre dann eher wahrscheinlich was, was eher die Ausnahme markieren sollte als die Regelversorgung.
Genau, da würde ich es einfach nicht übertreiben. Das gilt im Prinzip auch für die ganzen Nussmuse. Also Mandelmus, Cashewmus, die ganzen Nussmuse sind im Prinzip auch Omega-6-reich. Wenn wir insgesamt Fettsäuremangel haben, muss man das wiederum anders betrachten. Aber generell würde ich da sie nicht verbieten. Aber ich bin, also ich habe sie auch drin. Ich konsumiere regelmäßig Mandelmus, aber halt eben in Maßen. Und dieses in Maßen ist ja ein Ding, was viele ja auch im Alltag so ein bisschen verloren haben, wo ist denn das Maß? Gerade wenn man eingeschränkt ist mit Lebensmitteln und nur noch so ein paar essen kann, das ist ja bei vielen Endometriose- und auch Darmpatienten, also die du ja auch hast, in der Praxis mit Reizdarm, mit SIBO, ist das ja ganz oft super eingeschränkt. Und dann steigen durchaus die Mengen der einzelnen Lebensmittel, die man isst, weil man muss ja irgendwie auf seinen Tagesbedarf kommen. Auch ja. Das ist ein Grund zu schauen, lieber mehr im Lebensmittel integrieren, weil so lässt sich das Maß insgesamt viel besser halten.
Okay, wir haben jetzt, denke ich, Ernährung, haben wir ungefähr eine Vorstellung, was wir machen können. Wie sieht's denn so aus mit Kurkuma, Weihrauch, so etwas, was aus der klassischen Naturheilkunde antientzündlich wirkt? Würdest du sagen, ist das ein wichtiger Aspekt?
Kann ein wichtiger Aspekt sein, ja. Aber wie gesagt, erst danach, also erst nach den Basics.
Ja.
Oder ergänzend, wenn die Basics tatsächlich ernst genommen werden. Aus meiner Erfahrung ist es so, dass wenn man ein Präparat bekommt, sich sehr auf das Präparat versteift und die Basics eher ein bisschen aus dem Fokus verliert. Und ich ertappe mich da selber dabei, deswegen sage ich das. Also ich bin auch so jemand, ja, ich arbeite jetzt antientzündlich und dann fällt mir auf, hoppla, jetzt habe ich ja doch die Ernährung ein bisschen schleifen lassen. Da darf ich mich also selbst auch dran erinnern. Und ja, tatsächlich Kurkuma, Weihrauch und auch ein paar andere Sachen können durchaus interessant sein. Ich messe gern lieber, bevor ich damit anfange.
Ja. Was für Nährstoffe würdest du messen, wenn du misst?
Also ganz klar, die typischen, also B-Vitamine. Wir messen jetzt in der Praxis ja auch ein paar B-Vitamine. Wir messen Vitamin D. Wir messen Mineralstoffe. Aminosäureprofil ist super interessant. Gerade Protein wird oft unterschätzt, der Bedarf.
Omega-3-Index wäre noch wichtig.
Genau, Omega-3-Index. Und dann kann man schon auch hingehen, also Entzündungswert messen, ein paar andere ergänzende Zytokine. Man kann auch Balancebestimmungen im Immunsystem sich anschauen. Und es gibt auch die Möglichkeit, sozusagen auszutesten, auf welches Präparat man bestmöglich reagiert in dem Rahmen von antientzündlicher Therapie. Das kann man im Labor machen, zu schauen, reagiert mein Körper besser auf dieses Präparat oder besser auf dieses Präparat? Und dann kann man relativ gezielt mit dem Präparat reingehen. Das mache ich fast lieber, als einfach mal was zu geben, weil nicht jedes Präparat bei jedem gleich wirkt.
Was würdest du jetzt sagen, gibt es noch von deiner Seite aus, was du unbedingt den Zuhörern mitgeben würdest für die Therapie, für die Basics, wo sie darauf achten dürfen? Vielleicht auch was oft übersehen wird oder vergessen?
Das Thema Stress, im Prinzip das Thema Nervensystem. Das Nervensystem ist quasi so eine Art Schaltstelle zwischen ganz vielen unterschiedlichen anderen Systemen in unserem Körper und gleichzeitig ist es dafür da, Reize, die wir von außen erhalten, zu verarbeiten. Ja, wie so eine Kommandozentrale im Prinzip und die hat wahnsinnig große Auswirkungen auf unseren Körper, auf einzelne Organsysteme, auf unser Immunsystem und gleichzeitig gibt es auch umgekehrte Informationswege. Also das ist wie so ein ständiges Gespräch unseres Nervensystems mit unserem Körper und mit der Außenwelt. Und wenn jemand an Endometriose erkrankt ist, dann kriegt er die dauernde Information von innen heraus, vom Immunsystem, hier stimmt was nicht, wir sind am Arbeiten. hier stimmt was nicht, wir sind am Arbeiten. Also und die Entzündung reizt die Nerven, das führt zu einer Neuroinflammation, also das von der Entzündung von Nerven, kann übrigens auch Depressionen fördern. Also wir haben da so eine ganze Kaskade von Dingen, die aufs Nervensystem einprasseln mit Informationen von außen, die vielleicht auch als traumatisch erlebt werden. Überhaupt der ganze Hergang, also meistens ist der Weg vor einer Diagnose schon traumatisch, weil die Patientinnen nicht ernst genommen werden mit ihren Symptomen. Wenn sie dann die Diagnose haben, kriegen sie eine Therapie, die nicht ausreichend hilft in der Regel oder vielleicht vorübergehend hilft dann nicht. Bleibt es bei einer OP oder nicht? Eventuell müssen Organe entnommen werden, eventuell verliert man die Fruchtbarkeit, eventuell verliert man Kinder, also oder Schwangerschaften müssen oder werden abgebrochen oder finden gar nicht erst statt. Das sind alles so Sachen, die massiven Einfluss haben auf die Psyche und letztendlich ist die Psyche auch ein Ausdruck von unserem Nervensystem, von dem, was da abgeht. Und man kann direkt beim Punkt Nervensystem ansetzen und das ist mir ein großes Anliegen, weil es einfach so wichtig ist beim Punkt Krankheitsbewältigung. Endometriose gilt als chronische Erkrankung. Mhm. Es gibt beschriebene Fälle von Remission. Das gibt es, also Frauen, die irgendwann einfach gar keine Probleme mehr haben. Man weiß natürlich nicht genau, was ist im Bauch. Wir wissen ja auch, Endometriose kann ohne Symptome passieren. Aber diesen Zustand gibt es sozusagen. Und in manchen Fällen tritt er aber auch nicht ein. Also wir gehen davon aus, es ist chronisch. Das heißt, es bleibt einfach und begleitet uns. Und diesen Stress sozusagen nicht vorbereitet erleben zu müssen, ist enorm für unseren Körper, für unser System. Und wir können da ansetzen mit Entspannungstechniken, mit somatischem Arbeiten, also mit dem Körper arbeiten und dieses Traumatische, was sowohl durch die Diagnosestellung und das Erleben der Erkrankung, die einschneidend ist, das, was man da erlebt, braucht mehr Ressource, braucht mehr Kapazität. Also ich glaube, dass das ein Punkt ist, der bislang nicht so gut gesehen wird in der Therapie der Endometriose. Es wird so oft von Psychotherapie gesprochen. Das ist ein wichtiger Punkt, der auch bei vielen Betroffenen früher oder später auch mit reinkommt. Aber Psychotherapie ist ein Punkt von Nervensystemarbeit aus meiner Perspektive. Und da gibt es ganz viel daneben, was man auch machen kann. Also das wäre, finde ich, noch ein ganz großer Punkt, der auch direkt antientzündlich wirkt, muss man sagen. Ja. Also da ist man an vielen Baustellen gleichzeitig, wenn man da an der Schraube dreht.
Also ich erkenne einige Parallelen auch zu unseren Darmpatienten. Jetzt nicht, dass wir in dem Sinne operieren müssen beim Reizdarm oder bei der Dünndarmfehlbesiedlung. Aber abgesehen davon, dieses nicht gesehen werden, nicht verstanden werden, vegetatives Arbeiten, das sind wirklich ganz, ganz wichtige Punkte, wo einfach viele Parallelen sind. Wer darüber mehr erfahren will, ich habe einen Podcast mit der Lauren Steinman zu dem Thema vegetatives Nervensystem aufgenommen. Insofern da gerne mal in der Podcast-Playlist schauen. Da findet ihr noch mehr Informationen. Elisabeth, ich habe unfassbar viel gelernt in dem Podcast heute. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und dein Wissen und deine Mission, quasi diese Erkrankung einfach publiker zu machen und mehr Wissen und mehr Aufmerksamkeit darüber zu schaffen. Wenn jetzt Zuhörerinnen gerne mehr von dir, von der Endometriose wissen wollen, wo könnten sie sich denn dann letzten Endes Informationen oder Wissen und Kontakt mit dir verschaffen?
Also ich bin jetzt seit April bei dir in der Praxis angestellt. Also im Prinzip einfach auf die Webseite der Praxis gehen, da bin ich zu finden. Und ich freue mich sehr. Ich habe jetzt sehr viele Darmpatienten, was mega Spaß macht. Und ich glaube, gerade Darm und Endometriose ist ja so oft vergesellschaftet. Ich habe einfach Spaß dran zu schauen, welche Schrauben sind drehbar, sind sinnvoll, in welcher Reihenfolge, um da Betroffene zu begleiten. Und es geht wirklich darum, mehr Lebensqualität zu erlangen. Das ist mein Wunsch im Prinzip, also zusammen mit den Betroffenen einen Weg zu finden. Und man findet mich einfach bei dir in der Praxis. Und ich freue mich über jeden, der vorbeikommt und bereit ist, da ein bisschen multimodal zu arbeiten.
Genau, und bevor wir, das müssen wir leider dazu sagen, zu viel Hoffnung generieren, ist es ja so, dass wir im Moment von den Terminen her etwas beschränkt sind. Das heißt, auch dein Terminkalender ist schon sehr voll. Das müssen wir leider mit dazu sagen. Das kann sich jederzeit natürlich ändern. Wir arbeiten sehr viel und sehr regelmäßig, aber für den Moment, nicht enttäuscht sein sollte es nicht direkt klappen. Und du hast natürlich auch einen Instagram-Kanal.
Genau, ich habe einen Instagram-Kanal, da findet man mich auch. Das habe ich jetzt komplett vercheckt, weil ich da immer so episodisch aktiv bin. Ich habe ja insgesamt einen sehr zyklischen Lebensstil. Einfach durch die Erkrankung lebe ich das jetzt auch so und es erleichtert mir vieles, das einfach anzunehmen. Das heißt, ich bin auch mal on-off bei Instagram, deswegen gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Aber ja, ich bin bei Instagram. Ich heiße dort Doc Elisabeth Belzer. Mhm.
Pack mal einfach in die Shownotes rein, genau. Dann finden die dich.
Das ist am besten. Es sind ein paar Beiträge da. Ich mache meistens Stories und ab und zu auch mal Q&As. Also da kann man auch mal seine Fragen loswerden.
Super. Elisabeth, tausend Dank dir für deine Zeit. War richtig gut. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall.
Genau.